Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wie geht man damit um, wenn nach einem Facelift im eigenen Gesicht fast nichts mehr natürlich ist?
Oh, yep, God, you guys.
The noses are real.
The noses are probably the only thing on my face that's real.
Ja, Kris Jenner, die lacht darüber, dass nur noch ihre Nase echt ist in ihrem Gesicht. Sie hat sich ja vor einem Jahr wieder faceliften lassen mit einer recht neuen Methode, mit dem Deep Plane Facelift. Und es hat viele Leute beeindruckt. Mittlerweile werden auf den roten Teppichen dieser Welt alternde Gesichter immer seltener. Was es mit diesem Deep Plane Facelift auf sich hat und wie der das Altern in der Popkultur verändert, das schauen wir uns gleich genau an hier. Und plötzlich sehen viele nur noch halb so alt aus. John Travolta hat in Cannes gerade für viel Aufsehen gesorgt mit seinem Gesicht, denn er sieht mit seinen 72 plötzlich aus wie Mitte 30. Und bei Anne Hathaway, da haben sich ja kürzlich auch viele gewundert, dass sie in Der Teufel trägt Prada 2 fast jünger aussieht als im ersten Teil vor 20 Jahren. Kris Jenner aus der Kardashian-Familie, die hat es vorgemacht vor einem guten Jahr und viele scheinen ihr zu folgen und lassen sich einen Deep Plane Facelift machen. Ein Eingriff, der die große Sehnsucht nach jugendlichem Aussehen zu erfüllen scheint, ohne dass die Mimik dabei einfriert, wie man das zum Beispiel von Botox-Eingriffen kennt. Und was das für ein Eingriff ist, dieser Deep Plane Facelift und wie er das Altern in der Popkultur verändert vielleicht, das bespreche ich jetzt mit Feline Dion, die auf Social Media und auch in der Taz und auch in der Zeit über Beauty-Eingriffe schreibt und sie analysiert. Hallo Feline Dion.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Besonders bekannt ist Ihr Post zu Christian Lindner, den Sie schon vor 4 Jahren gemacht haben, mit Fotos von Christian Lindner und der Frage, was hat Christian Lindner machen lassen? Mhm. Das ist ja eh so eine Frage, die man sich dann schnell stellt. Was haben die machen lassen? Warum ist es aus Ihrer Perspektive so wichtig, darüber zu schreiben und das so genau zu analysieren?
Also es ist vor allen Dingen, dass ich die Beobachtungen und Gedanken, die ich mir sowieso mache, irgendwie teile, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir alle eigentlich Dinge bemerken, schon länger, also wie sich Menschen verändern, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ja, ich glaube, es ist gut, da ein bisschen Klarheit reinzubringen.
Weil viele Leute das bemerken, aber dann wird wenig drüber gesprochen?
Es wird wenig drüber gesprochen, beziehungsweise ich störe mich auch manchmal so ein bisschen daran, wie wir dann darüber sprechen. Also vor allen Dingen, wenn wir solche Eingriffe dann einrahmen als so eine Rückkehr zu den, in Anführungsstrichen, natürlichen Gesichtszügen. Oder ja, wenn wir da drüber sprechen, dass man da in so ein authentischeres Aussehen zurückkommen kann. Also ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, seit Corona setzen wir uns mehr mit unseren Gesichtern auseinander. Wir haben uns alle auf Zoom-Calls gesehen und Beauty-Eingriffe werden immer geläufiger. Und gleichzeitig wissen wir, glaube ich, manchmal gar nicht wirklich, was da eigentlich gemacht wurde. Und das bedeutet natürlich auch, dass uns alles Mögliche verkauft werden kann.
Wir können mal über diesen neuen oder jetzt halt eben gerade sehr aktuellen Facelifting-Methode sprechen, diese Deep Plane Facelift, der jetzt eben immer öfter zu sehen ist und der ja auch so ein bisschen, naja, wo dann immer zugesagt wird, wow, man sieht halt so echt aus und so authentisch, weil es eben, ja, die Mimik irgendwie sehr lebendig dabei bleibt. Was ist das für ein Eingriff? Was ist bei dem anders als bei anderen Methoden?
Also ein Deep Plane Facelift ist im Gegensatz zu einem konservativen, zu einem althergebrachten Facelift eins, was noch tiefere Hautschichten, Gewebeschichten, Muskelschichten eben mitstrafft, sodass nicht nur die drüberliegende Haut gestraft ist, sondern eben auch drunterliegendes Gewebe. Ich glaube, das ist auch gar nicht so neu, sondern es ist eher so, dass jetzt gerade der Diskurs so ein bisschen aufbullt.
Genau. Ja, okay. Weil vor einem Jahr kam es, oder? Also mit Kris Jenner vor einem guten Jahr, da hat, also in der medialen Öffentlichkeit wirkte das wie das erste große prominente Beispiel.
Mhm. Ja, definitiv. Aber also wie ich solche Eingriffe häufig beobachtet habe in den letzten, ich würde schon sagen, 10, 20 Jahren, ist so, dass viele Eingriffe schon viel länger praktiziert werden in Celebrity, in Kreisen von den Reichen und Schönen.
Ja.
Und erst dann langsam nach und nach für so Otto-Normalverbraucher, wie wir jetzt hier zusammensitzen, zugänglich wird. Also wir haben das bei Botox gesehen, bei allen möglichen Injectables wie Hyaluron etc., die eben eine füllende Aufgabe im Gesicht haben. Und das Deep Plane Facelift, ich würde da einfach mal die These aufstellen, dass das schon eine ganze Weile praktiziert wird. Und es ist jetzt erst so, dass wir da sozusagen aufholen und drüber sprechen.
Und das vielleicht auch öfter sehen, wie wir jetzt eben bei John Travolta, da war jetzt ja auch wieder die Diskussion in Cannes, wo er so unglaublich jung aussieht. Ja. Aber was ich daran auch interessant finde, also das gibt ja viele bewundernde Kommentare dann dazu, zu diesen Gesichtern, die wir sehen. Wie sieht es denn mit Gefahren aus? Also oder bei Kris Jenner gibt es ja jetzt auch die ganzen Gerüchte, dass es ja vielleicht auch gerade alles verrutscht und dass sie sehr unzufrieden damit ist. Mhm. Was bedeutet es dann für die Gesundheit? Wie gefährlich ist so ein Deep-Plane Facelift?
Also ich kann da natürlich keine medizinische Einschätzung zu liefern. Aber jeder Eingriff, jeder kosmetische Eingriff, vor allen Dingen auch Eingriffe, die mit Anästhesie verbunden sind etc., haben ein Risiko, haben ein großes Risiko, das man abwägen muss, was natürlich auch individuell nochmal unterschiedlich ist. Und all diese Eingriffe und auch das Deep Plane Facelift ist etwas, das ist nicht für immer. Also es ist nicht so, dass wir dann einen Eingriff machen und dann haben wir Ruhe sozusagen bis in unsere 80er oder so, sondern solche Eingriffe müssen erneuert werden, 7 bis 15 Jahre nach dem Eingriff. Mhm. Und es kann eben immer passieren, dass etwas nicht ganz genau so wird, wie man sich das vorstellt. Und ja, auch wenn wir jetzt gerade häufig lobende Kommentare zu diesem Deep Plane Facelift sehen, würde ich sagen, das sind jetzt gerade so auch ein paar gute Beispiele. Und man muss beobachten, wie das mit der Zeit ist. Wir haben auch Demi Moore vor ihrem Comeback jetzt in den letzten Jahren gesehen, ja, mit irritierenden Gesichtszügen, die ich auf jeden Fall als Teil des Heilungsprozesses von einem Facelift einordnen würde. Und das sind alles Dinge, die muss man mit beachten. Und es ist auch die Frage, ja, wofür, warum macht man das gerade? Mhm. Warum ist das etwas, was immer wichtiger wird? Warum ist das normaler auch für Menschen, die nicht mit ihrem Gesicht Geld verdienen? Mhm. Und ich glaube, dass uns schon bewusst sein muss, dass das eine Rückwirkung auf uns alle hat, wenn wir der Meinung sind, nee, also schöner OP ist das gar nichts für mich. Ich glaube trotzdem, dass uns das beeinflusst und dass es auch unsere Kinder zum Beispiel beeinflusst.
Das macht was mit unserer Vorstellung ganz bestimmt. Also wie Sie sagen, wir sehen, das ist nicht mehr wegzureden, das ist sehr offensichtlich, gerade bei Menschen, die eben in der Öffentlichkeit stehen. Was würden Sie denn sagen? Also was macht es letztlich mit dem Altern in der Popkultur, wenn wir so viele Gesichter sehen, die dann eher jünger werden als älter, für was steht dieser Deep Plane Facelift am Ende?
Das ist natürlich, wird natürlich noch zu beobachten sein, was das mit uns macht, aber ich sehe schon, wenn ich jetzt lese, wie wir über diese Eingriffe sprechen, dass häufig so Narrative geprägt werden, wie es ist eine, in Anführungsstrichen, Rückkehr zu den authentischeren, natürlicheren Gesichtszügen, statt jetzt irgendwie zu straff gezogen zu sein. Und da stelle ich mir schon die Frage, was heißt denn das? Also ist unser authentisches Aussehen, wie wir aussahen mit 19 oder 20? Oder ist unser Körper und wie er sich verändert, hat es eben auch was mit uns, mit unserem Inneren zu tun? Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind Fragen, die man sich auf jeden Fall stellen kann. Und ja, das sind sehr kuratierte Körper, die wir sehen, immer mehr. Wir können es auch immer besser erkennen. Die Kameras, die Aufnahmen werden besser. Ja, und wir haben ja wahnsinnig viele Eingriffe bei Brad Pitt, alle möglichen Stars haben da auf jeden Fall schon nachgeholfen. Und was man auch sieht, wenn man sich so Zahlen anschaut, dass so das Alter für Facelifts jünger wird, also dass wir viele Eingriffe haben, die als präventiv vermarktet werden zum Beispiel. Und ich glaube, das ist was, da kann man auf jeden Fall sich Fragen zu stellen.
Ja, es gibt viele Fragen, die man sich stellen kann und vielleicht auch die Frage, also wie normal wird das werden? Wie würden Sie das sehen? Also wenn man Botox sieht, was früher auch eher so ein Promi-Ding war, mittlerweile ziemlich weit verbreitet, auch in der normalen Bevölkerung. Glauben Sie, in ein paar Jahren ist so ein Deep Plane Facelift normal für uns?
Ich glaube nicht für uns, das würde ich zumindest sagen, weil ich würde sagen,
weil es nicht günstig genug sein wird.
Es ist tatsächlich, also und das finde ich schon auch wichtigen Aspekt, also so ein Facelift, vor allen Dingen so ein Facelift und die ganze Aufrechterhaltung dieser Eingriffe ist nicht billig und das sind auch nicht die Kosten, die, also wenn man als Autonormalverbraucher zum Beispiel einen Facelift in Deutschland machen würde, da kann man schon so 12.000 Euro oder sowas für bezahlen, aber Kris Jenner und John Travolta haben da auf jeden Fall 100.000 bis 300.000 für bezahlt. Zumindest sind das so die Schätzungen, die im Umlauf sind. Und Kris Jenner hat dazu auch gesagt, she's aging gracefully in her version. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall was mit uns, wenn wir das immer mehr sehen. Aber ich würde schon auch unterstellen, dass das eine John Travolta und Kris Jenner damit schon auch relativ klar kommunizieren. Wir haben dieses Geld. Also wenn man sich anschaut, was man sich aktuell so leisten kann als Durchschnittsbürgerin, dann ist ein Facelift wahrscheinlich nicht dabei. Und es ist eher, also für mich ist es wie die Birkenbag war nicht mehr genug. Wir brauchen noch mehr Marker, wie Stars kommunizieren können, dass sie eben diese Art von Reichtum besitzen.
Und auch, dass Jungaussehen dann irgendwie eine Geld- oder Klassenfrage wird.
Exakt, genau. Mhm.
Zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, aber es ist natürlich spannend, also wie Fans dann auf solche Beauty-Eingriffe reagieren, weil die einen eben sehr bewundernd sind, andere sind enttäuscht, weil es dann nicht mehr echt aussieht. Wie würden Sie es denn insgesamt einordnen? Wie würden Sie reagieren? Also ist das tatsächlich, also können Sie das nachvollziehen, dass Fans das auch feiern als eine Art Fortschritt oder als eine Art Emanzipation oder ein, eben ein Aging gracefully, würdevolles Altern, wenn sie es kann mit dem Geld, why not?
Also, das ist eine gute Frage. Ich kann das verstehen. Ich kann das an vielen Stellen verstehen. Ich finde es auch spannend und faszinierend, mir die Met Gala anzuschauen oder andere großen Veranstaltungen. Und für mich ist diese Mode, dieser Reichtum, die Diamanten, die wir sehen und die Facelifts, das ist für mich so alles eine Kategorie. Aber wogegen ich mich so ein bisschen wehre, ist Erwartungen an diese Personen zu haben. Also ich möchte nicht enttäuscht sein von irgendwelchen Celebrities, weil ich diese Art von Erwartung nicht habe. Aber ich möchte eben auch nicht mich im Diskurs für dumm verkauft fühlen, weil natürlich bemerken wir das. Und ich glaube eben, dass dieses Aging gracefully in her version, ja, das mag für sie individuell vielleicht so stimmen, aber ich glaube, es ist naiv zu denken, dass das nicht auch eine Rückwirkung hat auf uns als Gesellschaft. Und da finde ich eben auch Kritik angebracht.
Das sagt die Kultur- und Sozialwissenschaftlerin Feline Dion, die sich seit Jahren mit Beauty-Eingriffen befasst und diese für ihren eigenen Social-Media-Kanal oder ihre Kanäle reflektiert und analysiert und auch in Texten und Artikeln. Und ich sage ganz herzlichen Dank für die Reflexion hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, es war sehr schön hier zu sein.
Es gibt Computergames, die sind sehr erfolgreich und es gibt Computergames, die sind nicht nur erfolgreich, sondern prägen auch noch die ganze Games-Welt. Disco Elysium war so ein Game, das kam 2019 raus, geht's um einen Polizisten in der Midlife-Crisis, der einen Mordfall eigentlich aufklären soll, aber dann erlebt er vor allem viele Geschichten, surreale Geschichten, politische Geschichten auch. So ein Game, das ein bisschen wie ein interaktiver Roman daherkam. Und diese Mischung aus Gaming und Romanstruktur, das haben viele andere Entwickler dann auch probiert in den letzten Jahren. Und jetzt erscheint wieder ein neues Game von dem Studio, das damals dieses bekannte Disco Elysium entwickelt hat, nämlich das Saum Gaming Studio. Und dieses neue Spiel von ihnen heißt jetzt Zero Parades for Dead Spies. Und ob das auch so einen Impact haben könnte auf die Gaming-Welt wie der Vorgänger, das weiß unser Gaming-Kritiker Markus Richter, der dieses Spiel für uns probiert hat.
Ist Zero Parades quasi Disco Elysium 2? Man fühlt sich auf jeden Fall sofort zu Hause.
This is wrong. You shouldn't be here. This should be happening to someone else.
Es beginnt wieder in einem seltsamen, siffigen Zimmer. Wieder fühlt sich alles falsch an. Wieder ist man ein Mensch in der Midlife-Crisis. Nur diesmal kein Polizist, sondern eine Spionin. Und dann liegt da noch dieser bewusstlose Mann auf einem Stuhl herum. Ohne Hosen.
You notice that the man is also wearing 3 layers of socks. For some reason, this detail strikes you as very sad.
Dass der traurig wirkende Mann 3 Socken übereinander trägt und dass dies von der eigenen inneren Stimme lakonisch kommentiert wird, ist nur einer von ziemlich vielen surrealen Momenten, die einen in den durchschnittlich 30 Stunden Spielzeit erwarten. Und die beginnen damit, dass man sich erst einmal zurechtfinden muss.
We're all strangers in this city. Why don't you join us? We've got nothing better to do.
Der Ort, die fiktive Stadt Portofiro. Eine heruntergekommene Stadt, Spielball vieler politischer Kräfte, die Technofaschisten aus La Luz, die Bank, der kommunistische Superblock. Das sind alles malerische Namen, die erst nach und nach mit Leben und Inhalt gefüllt werden.
There should still be flights departing for Superblock territory tonight. Make sure you're on one of them. This assignment is over. Get on the next tram.
Eigentlich, erfährt man dann, ist man eine abgehalfterte Agentin, die nach einem fatalen Fehlschlag die Stadt verlassen soll. Aber man will viel lieber herausfinden, was zur Hölle hier eigentlich los ist und war.
Once you say it, there's no going back. The momentum of events will overtake you.
Aber das Herausfinden ist nicht einfach. Weder für die Figur noch für den Menschen vor dem Bildschirm. Aber der Reihe nach. Zero Parades sieht aus wie eine Graphic Novel und liest sich wie ein Roman. Man bewegt seine Figur durch die Stadt, die in dunklen, satten Farben gemalt ist, findet Dinge und spricht mit Menschen.
Exterior's on everything. He's judging these little discs too harshly. They may contain wonders.
Diese auf Englisch vertonten, aber auch als deutscher Text präsentierten Gespräche berühren alle möglichen Themen unserer Zeit. Geopolitik, Faschismus, kulturelle Einflussnahme im Großen, Traumaverarbeitung und ganz persönliche Lebensgeschichten im Kleinen und auch sonst eigentlich alles, was man so im Feuilleton diskutieren könnte. Und es nimmt immer eine dramatische Wendung.
Each single fellow disc represents a single cell of stage 5 cultural metastasis.
Wie zum Beispiel dieses Gespräch über einen Tonträger, das simpel begonnen hatte, aber zu einer ausgewachsenen Abrechnung mit profitorientierter Kulturindustrie und künstlicher Verknappung wird. Aber worum geht es eigentlich?
Your natural enemies, the ones who took you all apart 5 years ago.
Naja, irgendwie geht es halt um diese Agentengeschichte und die eigene Verwirrtheit und wenn man ehrlich ist, so genau weiß man es eigentlich nicht und es spielt irgendwie auch keine so große Rolle, weil man eher den kleinen Geschichten hinterherläuft. Wie zum Beispiel die vom bewusstlosen Kollegen am Anfang, der sich anscheinend als Sockenimporteur ausgegeben hat.
Excuse me, why the fuck are we talking about socks?
Aber eine große Dramaturgie fehlt oder erschließt sich zumindest in den ersten Stunden überhaupt nicht. Literarische Spiele wandern oft auf einem schmalen Grat, was das eigentliche Spiel neben der Geschichte angeht. Entweder lässt man es ganz weg und erzählt die Geschichte mehr oder weniger linear, oder man baut Spielmechaniken ein, die die Szenen verbinden und die Welt offen machen. Zero Parades gelingt diese Gratwanderung nicht immer. Es gibt kaum Spielmechanik, aber zu oft irrt man ziellos durch die Stadt auf der Suche nach dem nächsten Ding oder dem nächsten Gesprächspartner, den man anklicken kann, damit eine der vielen kleinen Geschichten irgendwie weitergeht.
I was assured there'd be many urgent communiques coming through this machine.
Sie? Also die kleinen Geschichten sind dann doch irgendwie spannend. Ja, teilweise ist Zero Parades langatmig und auch nicht ganz der Geniestreich, der Disco Elysium war. Aber trotzdem, wenn man das Spiel ähnlich wie ein kompliziertes Buch für eine Pause zur Seite legt, weil man genug hat, ruft es einen nach einer Weile doch wieder zurück in diese Fiebertraumwelt von Portofiro. Man weiß zwar nicht genau, wohin die Reise geht, aber man will sie doch irgendwie bis zum Ende mitmachen.
Zero Parades for Dead Spies, so heißt dieses neue Spiel von dem Gaming-Studio, das vor 7 Jahren auch den großen Gaming-Hit Disco Elysium rausgebracht hat. Und dieses neue Game ist erschienen für Windows und Steam Deck, kostet rund 41 Euro und für uns besprochen hat das Markus Richter hier in Deutschlandfunk Kultur. Wie viel Religion kann Popkultur? Könnte man zum Beispiel das ekstatische Feiern in der Popkultur oder das tiefe Abtauchen in Bilder und Geschichten und vor allem auch das Anbeten von Stars, könnte man das alles auch vielleicht als so eine Art zeitgenössischen Religionsersatz sehen? In London läuft gerade eine Ausstellung, die genau dieser Frage nachgeht. Ausstellung ist zu sehen im Somerset House, Holy Pop, so heißt sie. Und unser Reporter aus London, Robert Rothefer, hat Holy Pop für uns besucht. Hi Robert.
Ja, hallo, hallo.
Es geht in der Ausstellung ja sehr viel um das Anbeten von Stars und von Artefakten, um Fanleidenschaft. Wie fängt die Ausstellung diese Leidenschaft ein? Wie kriegt man das zu sehen?
Ja, das ist eine gute Frage. So teils durch gute altmodische Schaukästen, in denen diverse Objekte pophistorischer Wichtigkeit ausgestellt werden. Also zum Beispiel ein Stück eines Asts von dem Baum, an dem 1977 Mark Bolans Mini zerschellt ist und er darin gestorben ist, oder gleich zu Anfang durch so eine Installation hergestellt von den Künstlerinnen Athen und Nina, in der wird eine Bollywood-Darstellerin als Dreamgirl porträtiert, nebst den Covers von interessanterweise VHS-Kassetten, die für die Künstlerinnen offenbar wichtig sind, darauf so Filme mit Audrey Hepburn oder Videos von The Cure, Elvis Presley, Beach Boys, den Beatles, Blondie, also doch eher alle ältere Acts. Und das wird dann zu einem modernen Schrein erklärt mit dazugehörigen Geschichten der jeweiligen Sammlerinnen und was das Fansein mit ihrer Identitätsfindung zu tun hat. Zum Beispiel gibt es eine Sammlung von Platten, Büchern und Eintrittskarten zum Thema Prince oder Spice Girls Memorabilia bis hin zu aufgehobenen Chipspackungen mit Spice Girls Marketing drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hörst es vielleicht schon durch, das wirkt dann für mich eigentlich eher beliebig. Und auch überhaupt für jeden, die oder der schon einmal auf einer Plattenbörse oder einer Fan-Convention war. Und es wirkt vor allem auch eigentlich augenblicklich nostalgisch, weil ja junge Fans Filme und Musik streamen, statt Platten oder geschweige denn VHS-Kassetten zu sammeln. Also es gibt ja nicht einmal mehr Eintrittskarten zum Sammeln, physische, weil also diese Digitalmoderne ja praktisch alles, was da hier ausgestellt wird, gerade erst zum Sperrmüll einer vergangenen Ära degradiert hat, während eben das traditionelle Fandom abgelöst wird durch die digital gepflegte sogenannte parasoziale Beziehung, zum Beispiel zwischen Swifties und Taylor Swift und so. Und dazu, da könnte man schon viele Fragen dazu stellen, aber das tut diese Ausstellung nicht.
Okay, also vielleicht eine überholte Fankultur, die da im Fokus steht. Und diese Grundthese, also dass Popkultur sowas wie Heiligtümer produziert oder so, klingt jetzt auch erstmal nicht so, als würde die Ausstellung dich da überzeugend mitnehmen.
Ja, hat mich nicht wirklich mitgenommen, weil ich meine, es stimmt, diese These, die beruht auf einem unvollständigen Gedanken, finde ich, nämlich dass Fantum eine Form popkultureller Heiligenverehrung ist. Und dieser Standpunkt wird während der Ausstellung immer wieder wiederholt und zum Beispiel mit queeren Identitäten in Verbindung gebracht, die aber auch, wieder würde ich sagen, längst online ganz andere Ausdrucksformen gefunden haben. Und ich hätte ja auch gerne mit der Kuratorin Tori Turk darüber gesprochen. Die ist aber, wie man mir gesagt hat, gerade auf Urlaub. Es war andererseits aber auch gar nicht notwendig, weil Holy Pop eine jener Ausstellungen ist, die sich selbstständig durch Beitexte erklären. Und ganz zu Anfang ist da eine Einleitung, die ich mir erlaubt habe zu übersetzen. Da geht's ausdrucksweise, da geht's darum, wie diese behaupteten modernen Schreine das Gewöhnliche in Stätten der Andacht verwandeln.
Hier werden Glaube, Solidarität, Reflexion und Liebe durch Akte des Arrangierens, der Aufmerksamkeit und der Überzeugung ausgedrückt. Bewunderung und der Akt der Trauer vereinen Fremde, bauen Gemeinschaften und formen Identitäten. In unserer zunehmend digitalen, säkulären Welt erfüllen diese Akte der Hingabe ein sehr echtes menschliches Bedürfnis nach Bedeutung und Zugehörigkeit. Sie sind eingeladen in die Kirche der Popkultur, wo die Macht des Glaubens das Gewöhnliche zu etwas Heiligem transformiert.
Große Worte, aber interessant auch, dass dann hier die digitale Ebene dann doch wieder auftaucht und wie das Digitale die Praxis von Popkultur verändert. Wird doch irgendwie mitgedacht.
Ja, das stimmt, aber meiner Meinung nach verkehrt herum. Also als etwas, vor dem man sich mit seinem spirituellen Bedürfnis in so eine Art analoges, traditionelles Fantum flüchtet. Und das ist ja nicht der Fall. Also man verschwindet ja vielmehr umgekehrt bei TikTok, Instagram und Facebook heutzutage in eine digitale Parallelwelt und die ist ja auch eben nicht zunehmend säkulär, wie da behauptet wird. Also das sind wirklich, ich muss das so hart sagen, Begrifflichkeiten aus dem 20. Jahrhundert, die da verwendet werden. Jetzt mal abgesehen davon, dass tatsächliche Religion und religiöser Fanatismus und Nationalismus in der digitalen Moderne ja nicht schwächer, sondern im Gegenteil verstärkt werden. Also wer wie wir so fast alle auf sozialen Medien verkehrt hin und wieder, kann ja ständig sehen, wie sich digitale Fan-Communities, aber auch politische Tendenzen und sexuelle Identitäten online obsessiv organisieren oder von Algorithmen organisiert werden. Und wie die digitale Wunscherfüllungsmaschine KI dabei auch unaufhörlich Ikonen, also im Sinn von heiligen Bildern in Form von Memes fabriziert, die dann wieder identitäre Zugehörigkeit ausdrücken. Also genau das, was da vom analogen Fantum behauptet wird. Also diese These vom Religionsersatz, die stimmt schon, aber der analoge Schrein ist keine Zuflucht vor dem technokratischen Digitalen, sondern eher was, das man dann abfotografiert und auf seinem Facebook-Feed ausstellt. Also sieh her, meine Plattensammlung, ich bin noch so ein richtig echter Fan der alten Schule, mit einem echten Schrein als Denkmal meiner eigenen Jugend, meiner Heiligen.
Ich finde es interessant, dass in dem Zitat, was wir da gerade gehört haben, auch der Akt der Trauer genannt wird, als dann irgendwie quasi religiöses oder eben identitätsstiftendes der Popkultur oder so. Wie wird denn dieser Akt der Trauer in der Ausstellung verhandelt?
Ja, das wird dargestellt zum Beispiel durch ein fast 30 Jahre altes Luftbild der Blumensträuße, die da sich angesammelt haben nach dem Versterben der Prinzessin Diana vor dem Kensington Palace und auch durch eine Serie von YouTube-Videos, wo Leute das Grab von Andy Warhol besuchen. Und das ist, würde ich schon sagen, immerhin ein Punkt, der hier gemacht wird, also dass die Popkultur sich mit ihrem Altern zunehmend in eine Art Totenkult verwandelt. Also die Wachsfigur, Ende der 80er gestohlenen und 2025 wiedergefundenen Büste von Jim Morrison auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise zum Beispiel ist da zu sehen, oder ein Schrein zu Ehren von George Michael, an denen sich auch wieder Geschichten sexueller Identitätsfindung natürlich knüpfen. Und dann der Endpunkt der Ausstellung, der dritte Raum, in dem zum Surren der Klimaanlage und zum Surren des Luftbefeuchters ein einziges Ausstellungsstück zu sehen ist, nämlich Nina Simones Gum, also der berühmte Kaugummi, den Nina Simone bei einem ihrer letzten Konzerte in der Royal Festival Hall in London auf ihr Klavier geklebt hat und den dann Nick Caves musikalischer Partner und Busenfreund Warren Ellis sich damals geschnappt und als Reliquie bewahrt hat. Er hat auch ein ganzes Buch darüber geschrieben, über Nina Simones Gum, das ist vor 5 Jahren erschienen, und eine Doku gab es auch drüber. Also dieser Kaugummi, der wurde auch bereits ausgestellt. Mhm. Aber das ist sozusagen gedacht als der Höhepunkt der Ausstellung, der heilige Kaugummi zur Andacht mit schwarzen Vorhängen drumherum. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon auch Fan von Nina Simone, aber die Magie ist bei mir ausgeblieben an dieser Stelle.
Also insgesamt habe ich so den Eindruck, es klingt nicht so, als würdest du diese Ausstellung so richtig empfehlen.
Ja, nicht ganz. Ich würde sagen, wenn man jetzt ins wirklich im Moment ziemlich unangenehm heiße London kommt und über die Fetischisierung von popkulturellen Objekten und Memorabilia etwas erfahren will, dann würde ich eigentlich als Alternative eher das V&A Storehouse and Museum im Olympischen Park in Stratford empfehlen. Dort geht es nicht vordringlich um die Perspektive des Fans, sondern um die Objekte an sich, die ausgestellt werden und sammelnswert sind, je nachdem, wie man zu dem Künstler oder der Künstlerin, zu denen diese Reliquien gehören, dann steht, hat man dabei eine spezielle kultische Erfahrung oder sie wirken völlig banal. Und das ist für mich schon eine interessante Erkenntnis, auch ganz ohne Erklärtext.
Unser Reporter in London, Robert Rothefer, über die Ausstellung Holy Pop, die zu sehen ist im Somerset House in London. Die läuft da neu seit letzter Woche und ist dann noch zu sehen bis zum 9. August, falls Sie da vielleicht noch vorbeikommen oder dann eben auch im V&A Storehouse und Museum im Olympischen Park in Stratford. Ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke aus London, Robert.
Ebenfalls.
Wie macht man aus nicht mehr ganz so attraktiven Plattenbausiedlungen wieder belebte Orte, attraktive Orte, wo man vielleicht sogar gerne Urlaub macht? In Eberswalde, nördlich von Berlin, da gab es zu DDR-Zeiten die größte Fleischfabrik Europas. 3000 Beschäftigte ungefähr haben da gearbeitet. Außerdem wurde in Eberswalde bis zur Wende auch Kräne gebaut, es wurde Schwermetall verarbeitet. Und für die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter wurde dann eben Ende der 70er Jahre eine Plattenbausiedlung errichtet, das Brandenburgische Viertel. Nach der Wende wurde dieses Viertel ziemlich vernachlässigt, aber in den letzten Jahren hat die Stadt wieder investiert. Es gibt eine Schule, es gibt einen Kinderhort und jetzt in diesen Tagen, da lädt das Eberswalder Performance-Kollektiv Kanaltheater, eine Gruppe aus Profis und Amateuren, zu neuen Begegnungen und Gesprächen und Spielen ein, auch über Plattenbau als Reiseziel. Unser Reporter Gerd Brendel war für uns in Eberswalde mit dabei.
Urlaub in der Eberswalder Plattenbausiedlung Brandenburgisches Viertel, nicht unbedingt die erste Wahl für die Sommerferien. Einer allerdings scheint genau dazu fest entschlossen zu sein.
Ich bin ja Bruno Viertel und ich bin hier im Brandenburgischen Viertel gelandet und ich bin auf der Suche nach dem nächsten Strand.
In Shorts, Hawaii-Hemd und der aufblasbaren Plastepalme sieht Bruno so aus, als würde er es ernst meinen mit dem Urlaub im Brandenburgischen Viertel. Seit einem halben Jahr ist er einmal pro Woche hier unterwegs, immer mit dem gleichen Ziel.
Ich suche den nächsten Strand. Können Sie mir da helfen?
Kenne ich bloß den Schwarzesee.
Die junge Frau im Tanktop mit Kleinkind an der Hand zeigt Richtung Baumwipfel.
Ja, durch den Wald. Ja. Okay, und sonst, also ich bin ja neu im Viertel, gibt es hier sonst irgendwas, was ich mir mal angucken sollte?
Ein Seufzer als Antwort.
Aber so viel gibt es hier ja nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin hier extra, jetzt so gerade Wochenende, ne? Also viel hat ja dann immer zu hier Wochenende und gerade...
Dann steigt sie in den Bus Richtung Innenstadt. Zwei Jugendliche auf einer Parkbank haben die Szene beobachtet. Der nächste Strand.
Strand. Es gibt Verwelensee.
Okay. Ja, und ich bin ja generell neu hier im Viertel. Ja. Gibt es hier irgendwas, was ich mir mal anschauen muss?
Hier gibt es nicht was Besonderes, deswegen.
Seid ihr soweit hier zufrieden?
Naja, geht. Also hier nicht. Ja, komische Leute halt hier.
Antwortet der eine von den beiden. Seit sie vor 5 Jahren aus Syrien geflohen sind, wohnen sie hier. Sie gehören zu der Gruppe der neu dazugezogenen im Viertel, die Bruno mit seiner Palme immer öfter trifft. Eigentlich heißt Bruno Jonas Hohnke, studiert Sozialarbeit und gehört zu dem Eberswalder Performance-Kollektiv Kanaltheater. Und eigentlich sucht er Geschichten von Alteingesessenen und Neuankömmlingen für sein Plattenstrand-Tagebuch.
Manche sagen, die fühlen sich hier super willkommen. Und dann gibt es andere, die dann auch eher sagen, ha, fühlen sie sich hier nicht sicher manchmal.
Die Mieten hier sind bezahlbar. Die Stadt hat investiert in den letzten Jahren. Es gibt einen neuen Kinderhort, ein Bürgerzentrum, einen Jugendclub. Aber in der Einkaufspassage hat nur noch ein Supermarkt und ein Lottoladen geöffnet. Und um die Gruppe Männer, die ab Nachmittag auf dem Platz davor die Bierflaschen kreisen lassen, macht Bruno lieber einen Bogen. Bei der Landratsstichwahl lagen im Viertel der AfD-Kandidat und der Wahlgewinner von der SPD gleich auf. Zu wenig los. Diese Antwort bekommt Palm Bruno oft zu hören, bevor er sich mit seinem Standardsatz verabschiedet.
Also ich suche zwar immer noch den Strand, aber diese Woche baue ich mir meinen eigenen Strand.
Okay.
Hier vorne an der Frankfurter Allee, wenn Sie den Bus nehmen, fahren Sie dran vorbei.
Ah.
Da haben wir verschiedene Angebote.
Plattenspielstrand steht in Neonschrift über dem zur Strandbar umgebauten Ladenlokal. Ein bisschen so wie aus der knallbunten Barbie-Puppenwelt. Gerade proben die Musiker vom Kanaltheater mit ein paar Kindern aus der Nachbarschaft die Kiez-Hymne. Später kommen die Erwachsenen vorbei, nicht zum Urlaubsfotos, sondern Alltagsfotos zeigen. Aufgenommen mit Einwegkameras aus dem Theaterfundus.
Was macht dich glücklich? Was möchtest du mir hier in diesem Viertel zeigen?
Fragt Katja Kettner vom Kanaltheater, die Hobbyfotografen. Später soll aus ihren Geschichten, den Liedtexten und den Plattenstrandnotizen vom Palmmann Bruno ein Stück entstehen für die Plattenhochhäuser.
Spielt jemand auf dem Balkon von oben vielleicht mit?
Mhm.
Und vielleicht spielen wir auch da oben und die Menschen, die in den Wohnungen wohnen, sitzen unten.
Die Alten und die Jungen. Die, die schon immer hier wohnen und die, die von weit hergezogen sind.
Ich dachte etwas darüber nach, wie Orte sich wandeln und Menschen trotzdem bleiben, wo sie sich sicher fühlen.
Hat Bruno alias Jonas Hohnke in seinem Plattenstrand-Tagebuch notiert.
Viele Gespräche, viele kleine Sätze, viele Begegnungen. Und ich stand da mit meiner Palme zwischen Dingen, die einmal wichtig waren und Geschichten, die es noch werden.
Hier im brandenburgischen Viertel in Eberswalde, wo zumindest eine Handvoll Menschen geteilten Alltag als Reiseziel entdecken.
Ja, geteilter Alltag als Reiseziel. Das gibt's bei diesem Projekt des Kanaltheaters in Eberswalde. Platten, Spiel, Strand, so heißt dieses Projekt. Das ist offen für alle und da kann man bis Samstagnachmittag einfach vorbeikommen im brandenburgischen Viertel in Eberswalde. Und für uns vor Ort war da Gerd Brendel.